Herzlich willkommen, hier sind die Taschenbuchschürfer. Ich bin Anton.
Ich bin Thomas und heute geht es um Terra Fantasy Band 55, Robert E. Howard, Gespenster der Vergangenheit. Das erschien im Dezember 1978, Vorwort von Hugh Walker, Übersetzung der Geschichten Loris Strassel.
Und der Untertitel lautet: Aus den Tagen, da die Erde noch jung war. Und jetzt kommt ein Fachterminus. Genau, Gedankenstrich, da steht, ganz unten.
Berühmte Sword and Sorcery Stories.
Wäre doch wieder gut, einen Satz über diesen Fachterminus zu verlieren. Was meint man denn damit?
Das ist ein Genre, das Howard vielleicht erfunden, sicher popularisiert hat. Geschichten, die in ferner, dunkler, nicht historischer Vergangenheit spielen, in denen es Magie gibt, Zauberei und in der Regel halbnackte Barbaren mit dem Schwert gegen Dämonen kämpfen und dafür mit dreiviertelnackten Prinzessinnen belohnt werden. Conan der Barbar ist einer der bekanntesten. Manche machen Unterschiede zwischen Heroic Fantasy und Sword and Sorcery und verschiedenen Varianten davon. Manche der Barbaren sind gar nicht so unzivilisiert wie von Fritz Leiber, Pfaffe und der graue Mausling.
Aber Harry Potter ist das dann nicht?
Das spielt in unserer Welt und nicht so sehr in einer Vergangenheit.
Wie ist es dann, die Drachenreiter von Perm?
Oh, das führt uns weit weg. Ich habe es, möglicherweise gehört das da rein, ja?
Ja, möglicherweise, ich denke auch, ja.
Spielt das technisch nicht auf einem anderen Planeten?
Ja, keine Ahnung.
War das nicht irgendwie?
Ich glaube, ja, andere Welt, ganz anders.
Anne McCaffrey, ja, genau, auch eine Dutzend Romane, sowas?
Viele.
Ich habe nur ein oder zwei gelesen und das ist über 40 Jahre her.
Ja, ist eine schöne Idee. Aber jetzt zu Robert E. Howard.
Ich bin mir gar nicht sicher, dass die Geschichten hier drin Sword and Sorcery sind. Aber das können wir danach nochmal klären.
Okay.
Auch wenn es vorne steht. Es sind ein Gedicht, über das wir, glaube ich, jetzt nicht reden, weil die Zeit uns fehlt. Solomon Kanes Heimkehr. Und fünf Geschichten. Keine davon heißt Gespenster der Vergangenheit. Aber in allen geht es irgendwie um Reinkarnation oder zumindest um die Erinnerung an frühere Leben. Da kommt wohl der Titel Gespenster der Vergangenheit her.
Wir reden nicht über das Gedicht. Also kurz schon, oder?
Ich habe mir nicht viel notiert zum Gedicht.
Ich habe Fragen zum Gedicht. Es geht um eine Seeschlacht gegen oder der Spanier, kann das sein? Also es gibt ja eine ganz berühmte...
Zeitlich ist es der Zeitpunkt, kommt hin. Ich habe das Gedicht zu wenig im Kopf. Es geht um den alten Solomon Kane, der zurück nach England, Südwestengland kommt.
Aber den historischen Hintergrund, der da vielleicht gegeben ist, den wissen wir gar nicht, oder?
Ich nicht.
Also ich habe auch nichts rausgefunden. Nein, in der Richtung. Was mich interessieren würde, ist der Solomon Kane jetzt zu Hause oder ist er nicht zu Hause?
Er ist zu Hause und fühlt sich aber nicht wirklich wie zu Hause.
Also ist es so eine Art Abschluss für die letzte Seite einer langen Solomon Kane-Reihe. Kann
ja
das sein?
Ja, er ist nach Hause gekommen. Die Leute sahen ihn staunend an. Sein Blick erschien so leer. Sie kennen ihn kaum mehr. Wo ist nur Bess? So fragte Kane. Die Leute, die er von früher kannte, die gibt's alle nicht mehr. Seit 7 Jahren ruht sie auf dem Friedhof bei der See. Er ist ein bisschen verloren. Nun bin ich müd vom langen Gehen. Das Alter naht geschwind. Er ist also...
Und Hugh Walker stellt das an den Anfang. Schon seltsam, oder?
Mhm.
Wie oft habe ich Schwierigkeiten, das, um das es in dem Gedicht geht, zu erfassen? Und bei dem Gedicht fiel es mir besonders schwer, aber wir können das auf sich
beruhen lassen. Er ist, glaube ich, kein sehr begnadeter Dichter gewesen, auch wenn er Fans hat. Und dann auch noch in Übersetzung macht es wirklich schwer. Es ist der alte Solomon Kane, der nochmal dann am Ende sich gerade seine Klinge anlegt und nochmal in die Nacht stürmt und dann nicht mehr gesehen wurde. Passt also auch thematisch überhaupt nicht zu den Gespenstern der Vergangenheit. Die erste Geschichte ist, glaube ich, exemplarisch. Sie heißt Der große Trek, im Original Marches of Valhalla. Und das ist, glaube ich, wichtig mit dem Valhalla. Wir haben einen Ich-Erzähler, James Allison, von dem hatten wir schon irgendwann mal eine Geschichte gelesen. Der ist bettlägerig, krank, ein moderner Mensch. Der erinnert sich aber immer an vergangene Abenteuer in der Rolle eines Helden, der das Gegenteil von bettlägerig ist und Abenteuer erlebt. Auslöser ist diesmal Begegnung mit einer Frau. Hinter seinem Haus trifft er die irgendwo, die ihn als Hjalmar, ein skandinavischer Name, anspricht.
Ja, ja, der stammt doch von den Warnen und Asen ab, oder?
Genau, und der große Treck, um den es geht, ist ein Zug von wandernden Asen. Nicht den Göttern, sondern quasi dem wandernden Stamm, der dann vielleicht die Inspiration für die späteren Götter wurde. Es sind also Menschen, Asen, die herumwandern, endlos. Der große Treck. Und sie kommen dann auch nach Afrika, glaube ich. Da ist jedenfalls ein Ort, Kemu, ein Land, vage afrikanisch. Die haben eine Frau gefangen, Ishtar mit Namen, also eine Göttin. Die Kemu sind fies, die wiegen die wandernden Asen in Sicherheit und lassen sie die Feinde besiegen, die übrigens von einem Wanen angeführt werden. Also die Wanen und die Asen werden hier als Stämme geschildert, die sehr weit rumgekommen sind.
Moment, Zwischenfrage, die Ishtar, hat die nur den Namen der Ishtar oder wollen wir darin die religionshistorisch bekannte Ishtar sehen?
Ja, es spielt auf die Religion, auf die Göttin Ishtar an, die natürlich überhaupt nicht hier zu den Asen, zu den Wanen, zu Afrika passt.
Naja, sie ist die Tochter eines Königs von Atlantis.
Ja,
das ist wieder was anderes.
Richtig. Vor allem ruft sie dann, sie wird befreit, die Kemu, die Bösen, überfallen die Asen, vergiften sie, aber die befreite Ishtar ruft Poseidon an, der mit einer riesen Flugwelle kommt und einfach alles versenkt. Die Asen, die Wanen, die Kemu. Und wir erfahren auch noch, das spielt dann in Südwest-Texas, das heute so ausschaut, wie es ausschaut, weil damals der Poseidon mit dieser Welle hier alles ins Meer gespült hat.
Wie hat denn Poseidon das Mädchen unsterblich gemacht?
Ja, das ist so ein Kuddelmuddel, der... vielleicht sind es Archetypen, die hier nur Poseidon und Ishtar heißen. Ich weiß auch nicht mehr, ob Ishtar jetzt eine Göttin ist oder eine unsterbliche Gestalt. Ich weiß auch nicht genau, wie die Frau, die diesen James Allison hinter dem Haus da anspricht und ihn als Hjalmar erkennt, mit dieser alten Ishtar zusammenhängt. Ist da auch Seelenwanderung, so wie bei James Allison? Oder ist sie eine Unsterbliche? Das bleibt alles unklar.
Wieso hast du eben die Avatare auch erwähnt? Inwiefern begegnet einem hier möglicherweise ein Avatar?
Wird Ishtar nicht verglichen mit im Prinzip allen möglichen weiblichen Götterfiguren der Zeit? Astarte ist gleich Ishtar, ist gleich... Heißt eigentlich nur, dass Robert E. Howard sich an Namen aus den gemischten Mythologien bedient hat, ohne sich viel dabei gedacht zu haben.
Der hat sich einfach gedacht, ich brauche jemanden, der in irgendeiner Weise fürs Meer Flutwellen zuständig ist. Ah, da gab es doch noch das Poseidon-Restaurant um die Ecke. Da ist doch dieser Meeresgott immer auf der Serviette drauf. Und drunter steht Calimera. Ich verstehe, okay.
Ja. Und so kommen auch die Asen und Wanen rein. Vielleicht gab es auch ein germanisches Restaurant um die Ecke. Ich glaube, es lief nicht nur über Restaurants, aber...
Du weißt schon, dass du ihm hier einen brutalen Mix unterstellst, der einfach alles zusammenwirft. Ja. Wir sind also in der Postmoderne angekommen. Juhu! Robert E. Howard als Beispiel für die Postmoderne.
Aber das ist ja auch typisch für seine Conan-Geschichten. Da hat er auch Namen aus der Geschichtsschreibung der letzten 2000, 3000 Jahre genommen und in sein Conan-Zeitalter, das vor 10.000 im Fall von Kull 100.000 Jahren davor spielt, genommen und verbraten.
Das wirft kein gutes Licht auf ihn.
Lovecraft hat es ihm vorgeworfen. Der fand das nicht gut.
Erzähl.
Das war schon die Geschichte. Lovecraft hat ihm vorgeworfen, dass er das macht. Der fand es besser, eigene Namen, neue Namen erfinden und nicht irgendwie was herzunehmen, was Assoziationen mit der echten Geschichte hat, aber historisch nicht wirklich eng damit verwandt sein.
Ja, wie könnte das denn sein, dass Lovecraft dafür in einer Weise sensibel war, Was Robert E. Howard jetzt nicht so wichtig war, dem ging es offenbar mehr um den Handlungsstrang, die Erzählung, was weiß ich. Aber Lovecraft war dafür aufgeschlossen. Warum? Ziemlich am Anfang von Der große Dreck gibt es einen Terminus, da steht etwas mit Erinnerung. Ich glaube, das hieß, das Land hat Erinnerungen. Und das sagt da diese unbekannte Schöne, von der wir ja im Grunde gar nichts wissen, die sagt das. Und ich habe mir überlegt, wie das gemeint sein könnte. Das Land hat Erinnerungen. Ist da eine Art Speicherplatte gemeint? Oder sind da gemeint die Erinnerungen der Wesen, die auf diesem Land unterwegs sind? Das wären dann Menschen, Tiere, dieser Mustang, der da erwähnt wird. Ja.
Ich glaube, es geht eigentlich nur um Geologie. Denn es gibt die Great Plains, die hier relativ flach bis zum Meer gehen. Und da gibt es eine felsige Hochebene davor. Caprock Escarpment in West Texas. Ich habe mir das alles angelesen, ich kenne mich da nicht so aus. Und diese Tiefebene, die Plains, die ist entstanden. Das sieht man heute eben noch, was damals zu Poseidon, Ishtar, Asen, Bahnenzeiten geschehen ist, dass da ein Teil des Landes ins Meer gespült wurde. Das sind die Erinnerungen, die das Land hat.
Also wenn du sagst, du meinst es geologisch, dann schließt du aufgrund des Erscheinungsbildes der Landschaft, schließt du auf geologische Vorgänge, die heute noch ablesbar sind. Ja. Also der Geomorphologe sagt, wenn ich diese Landschaftsform sehe, weiß ich, da ist ein Gletscher darüber gegangen.
Naja, hier handelt es sich aber nicht um einen geologischen Vorgang, sondern einen mythologischen. Hier sieht man ja die Spuren nicht des Gletschers, sondern von Poseidon.
Mythos greift in Geologie ein.
Ja, das sind die Erinnerungen des Landes.
Danke. Und das andere, was ich noch klären wollte, also dieses Asenmädchen namens Ishtar ist doch die Tochter des Königs von Atlantis. Die wird, so wurde das, glaube ich, beschrieben, sie wird da gefangen gehalten von den Kemuri. Und über die Kemuri wird gesagt, das sind Lemurier-Abkömmlinge. Mhm. Da klirren natürlich alle Glöckchen bei dem Wort Lemuria. Hilf mir mal bitte, die Lemuria-Abkömmlinge gehen dann auf wen zurück? Auf die Atlanta, oder wen?
Das Wort Lemuria tauchte immer wieder mal auf. Vermutlich gibt es das bei den Römern irgendwo. Ich weiß, dass bei Perirodan ja auch die Lemuria eine vormenschliche Urahnen der Menschen waren, das weiß ich nicht mehr genau. Hier ist Lemuria noch, glaube ich, die Zeit von König Kull, also 100.000 Jahre vor Conan. Da gab es das Reich Lemuria. Und wie das mit dem Rest von Hyboria zusammenhängt, weiß ich nicht mehr. Howard hat wieder den Namen Lemuria genommen, weil es den in unserer Welt irgendwo gibt und hat gesagt, ja, das ist dieser Kontinent von vor 100.000 Jahren.
Das ist also keine eigene Kosmologie von Robert E. Howard, bei der die Lemuria eine Rolle spielen, sondern er hat auch diesen Namen vermutlich entlehnt.
Ich glaube, er hat eine eigene Kosmogonie, aber die Namen hat er entlehnt alle.
Was wahrscheinlich die großen deutschen Volksschriftsteller in Anführungszeichen wie William Foltz, Walter Ernsting, Hans Kneifel und so weiter auch getan haben.
Richtig.
Genau.
Aus den gleichen Gründen.
Mhm. Wir müssen uns irgendwann mal drüber unterhalten, warum diese Menschen nicht als Volksschriftsteller anerkannt sind. Aber das ist ein anderes Thema. Was mich noch mehr interessiert, ist jetzt in dem Fall, wenn man in den alten Sagen liest. Also ich lese jetzt eine klassische Sage und da steht drin, die Stadt ist untergegangen, weil ihre Bewohner böse waren. Punkt. Ende. Die Sage ist zu Ende. Da muss ich mir ja den Rest, den muss ich mir in dem Fall denken. Mhm. Bei Robert E. Howard ist es anders. Da bleibt im Grunde keine Frage offen, Man weiß genau, was mit diesen Lemuria-Abkömmlingen passiert. Mhm. Er sagt genau das Wie und Was und Warum. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, zunächst mal erstaunlich, unerwartet und offen bleibt für mich. Ja, er hätte früher aufhören können, aber er wollte das auskosten, mhm, oder?
Dadurch entsteht halt eher, finde ich, der Eindruck von Geschichtsschreibung, indem er das so sagte, wie es damals wirklich passiert ist. Und das Sagenhafte, das du am Anfang genannt hast, geht verloren. Weil die Sage, die wäre unvollständig und würde Sachen auslassen und manche Sachen nicht erklären.
Und er hat offensichtlich einen Gefallen daran, uns, mhm, einen möglichst genauen Bericht der damaligen Vorkommnisse zu liefern.
Ja.
Ah, okay. Das ist im Grunde ein fleißiger Mensch.
Ja.
Kann man so sagen. Was mir aber jetzt bei allen ironischen Seitenhieben wirklich gut gefällt, das möchte ich ausdrücklich sagen, der Hjalmar ist ein Barbar, stimmt's?
Ja.
Das kann man wirklich sagen. Der Mann ist ein Barbar, der will das auch sein und er soll es auch sein. Und der kann als Barbar seine Emotionen nicht gut ausdrücken. Er tut sich da unglaublich schwer, er verschleppt vieles, er lässt das auf sich auch beruhen und ist darüber offensichtlich auch nicht glücklich, also er ist nicht stolz drauf, so ein emotionsreduzierter Barbar zu sein. Er lässt das oft anbrennen und ich finde, dass das stringent, gekonnt und wunderschön erzählt ist, in welche emotionalen Befindlichkeiten sich so ein Barbar befindet, der damit Schwierigkeiten hat, oder?
Ja, finde ich auch. Wird noch ein bisschen gebrochen dadurch, dass der Erzähler ja dieser moderne Mensch James Allison ist, der sich, glaube ich, ein- oder zweimal in diesen Geschichten dafür entschuldigt, dass er quasi die Empfindungen dieser vergangenen Gestalt hier, Hjalmar, nur in modernen Worten wiedergeben kann. Und so entsteht so ein bisschen das Gemisch des ursprünglichen Hjalmar, gefiltert ein bisschen durch James Allison.
Der ja wohl in der Lage ist, seine Emotionen gut auszudrücken, oder?
Sollte man jedenfalls
meinen. Unterstellt man, wenn so eine Figur aus dem 20. Jahrhundert auftritt. Okay. Ja, also das ist jetzt, fand ich, ganz bemerkenswert.
Aber man merkt, der sehnt sich schon nach diesem Barbarentum ein bisschen. Sowohl Howard als auch James Allison.
Er will gern ein halbnackter Muskelmann mit Schwert in der Hand sein.
Ja.
Sag ich so richtig?
Ja.
Dann sind wir bei der ersten Geschichte aber noch in diesem Milieu von, wie heißt
Sword and Sorcery.
Da sind wir doch durchaus jetzt.
Ja,
okay.
Eigentlich schon.
Gut.
In der zweiten Geschichte eigentlich auch. Okay. Das Tal des Höllenwurms, The Valley of the Worm, hat mir nicht so gefallen, ist aber sehr bekannt und wird eigentlich gelobt. James Allison erinnert sich wieder, entschuldigt er sich wieder dafür, dass er moderne Sprache verwendet, fängt blumig an. Und so sehe ich mich in vielen Gestalten, in vielen Charakteren, als tapferer Recke, als prahlerischer Angeber, als verängstigter Feigling, als dummer Tor, als gütiger Mann mit einem Herzen voll Liebe. Alle Geschichten, die dann erzählt werden, sind aber immer nur die tapferer Recke. Von den anderen Sachen aus seiner Vergangenheit, die mich mindestens so sehr interessieren würden, erfahren wir nie was. Deswegen glaube ich auch, er sehnt sich schon sehr nach diesem tapferen Recken sein.
Also auf zwei Sachen würde ich gerne zu sprechen kommen. Dieser Njord und das andere waren die Pikten.
Ja.
Die Pikten sind ja ein immer wiederkehrendes Volk, ist ja geradezu ein Motiv in diesen vielen auch von Hugh Walker herausgegebenen Bändchen.
Ja.
Aber was mir auffällt, das könnte auf den Allison-Filter zurückzuführen sein, bin ich mir aber nicht sicher, die kommen nicht gut weg. Die Pikten kommen diesmal ganz schlecht weg. Ja. Das sind, Zitat, plumpe, frauenhaarige Wilde. Was soll denn das jetzt?
Wir haben hier ein bisschen zeitgemäßen Rassismus des frühen 20. Jahrhunderts. Es gibt wieder die wandernden Asen, diesmal unter einem Njord, und die Pikten. Die Pikten gibt es bei Howard schon seit 100.000 Jahren. Das ist auch wieder ein Begriff, die historischen Pikten gab es ja wirklich, den er übernommen hat. Die Pikten gab es um 1000 nach Christus, da in Schottland oben. Und bei Kull den Kull, König Kull-Geschichten, da gab es die Pikten als edlen, barbarischen, unzivilisierten Stamm. Brule, der Speerschleuderer, war einer dieser Pikten. Und die Pikten tauchen auch noch bei Conan und auch noch bei Bran Mac Morhen, Zeit der Römer, auf. Da sind die Pikten aber schon degeneriert. Und da sind die Pikten bereits also nicht mehr zu vergleichen, sondern wirklich primitiv geworden. Und dieser Gedanke, dass irgendwie Kulturen, Menschen, Rassen, damals hatte man die Vorstellung, dass es Menschen, Rassen gibt, alt werden können, müssen und andere degenerieren, das war populärer Rassismus im frühen 20. Jahrhundert. Und so sind auch hier diese Pikten eben nicht die edlen, wilden Pikten von Kull, sondern hier der letzte Rest quasi.
In dem Tal des Höllenwurms, da begegnen ja jede Menge Phänomene, die höchst erstaunlich sind. Und mir ist aufgefallen, dass die Erklärung, die man zum Beispiel bekommen würde, sieht man einen schlimmen Gruselfilm von Ridley Scott auf einem fernen Planeten. Das wäre eine Erklärung aus dem Bereich der Science Fiction. Die ist ganz anders als das, was Robert E. Howard liefert. Deswegen war mir diese Geschichte vom Tal des Höllenwurms, die war mir so richtig beispielhaft für das Fantasy-Genre. Ich bilde mir ein, richtig gespürt zu haben, siehst du, das ist jetzt im Bereich der Trivialkultur beheimatet. Mhm. Aber wenn man das nicht so unscharf sehen will, sondern ein bisschen genauer, würde das niemals im Bereich der Science Fiction auftauchen, sondern klassisch Fantasy. Das Technische ist ganz weit weg. Die Erklärungen, die da kommen, die würde ich ohne große Bedenken einer magischen Sichtweise zuordnen. Mhm. Kann das sein?
Ja. In der Geschichte gibt es gar nicht so viel Handlung, finde ich. Die Pikten und die wandernden Asen prügeln sich erst und vertragen sich dann halbwegs. Eine Gruppe zieht ab und lebt in einem Tal und wird dort vom Höhlenwurm umgebracht. Und Njord macht sich auf, das herauszufinden. Und großes Loch im Boden und da ist ein riesiger Wurm. Und das ist die Schnittstelle zwischen Science Fiction und Fantasy, die man auch Horror nennen könnte. Das ist so eine Lovecraftsche Horrorgestalt, die aus der Erde kommt, alienhaft. Und Lovecraft hat ja auch in seinen frühen Geschichten Monster gehabt. Eher dann die großen alten Horrorgeschichten. Und in Spätwerk, Berge des Wahnsinns und so, ist das alles auf außerdimensionale Wesen, also nichtmenschliche Wesen, die keine klassischen Horror-Monster-Figuren waren, sondern einfach alienhaft, fremdartig an Menschen, inkommensurabel mit Menschen, die eine völlig andere Welt für sich bewohnen. Wir haben hier ein riesen Schnecken-Tentakel-Monster, das Diener hat, die unheimliche Flöten spielen. Da gibt es bei Lovecraft gibt's auch so diesen Azathoth und Flötenspieler als Diener. Deswegen ist es für mich keine klassische Fantasy, sondern rückt schon so in diese Horror-Ecke. Und von dem Horror wäre es nur ein Schritt, der hier nicht gemacht wird, hin zu Alien.
Also wenn man jemals bei diesen Geschichten auf die Idee käme, zu sagen, hier ist ein Desiderat der Forschung und es kommt mal ein Student, der sich der Sache annehmen will, dann würde ich diese Geschichte empfehlen, weil sie so viele Anknüpfungspunkte hat. Also ein weiteres Kapitel, über das wir überhaupt nicht gesprochen haben, aber das unglaublich weit führen würde, lautet Njord und wer ist sein Nebenmann? Heiliger Georg. Und wer ist dessen Nebenmann? Beowulf. Weiter? Siegfried. Mhm. Noch weiter? Perseus. Mhm. Noch weiter? Tür. Und also ein richtig guter Religionshistoriker könnte da vielleicht noch viel, viel mehr nennen. Aber schon allein jetzt diesen Ausflug in christliche Sagen, Richard Wagner, deutsche Sagen und Legenden und das alles, allein dieser vorsichtige Abstecher fördert so viel zutage, wo ich sagen muss, wow, da hat sich aber einer ganz schön um Rückbindung bemüht. Also das mindestens. Und ich finde, dieser Njord, der steht nicht zufällig in dieser Traditionslinie dieser erwähnten Heldengestalten. Aber ich lasse jetzt damit beruhen, weil nicht schlechterdings kann ich nichts Fundiertes mehr sagen.
Aber das klingt lohnenswert, das zu verfolgen. Ich habe eine schöne Illustration entdeckt aus Weird Tales zu der Geschichte damals, die das Monster zeigt. Die setze ich dann in den Podcast auf die Webseite unten drunter zum Anschauen. Darf ich hinweisen auf zwei andere Reinkarnationsgeschichten, die mir ein bisschen besser gefallen? Nur kurzer Abstecher. Von Kipling gibt es eine Geschichte, The Finest Story in the World. In der Geschichte ist der Erzähler nicht der gleiche wie die Person, die in die Vergangenheit reist. Das finde ich schon mal besser, weil wir dann eine andere Perspektive haben. Der Reisende in die Vergangenheit ist ein einfacher Bankangestellter, völlig fantasielos. Und der erkennt gar nicht den Wert seiner Erinnerungen an die Vergangenheit. Und am Ende gehen die Visionen weg. Er kann sich dann nicht mehr an die Vergangenheit erinnern, weil er sich in eine echte menschliche Gestalt verliebt. Also er findet eine Beziehung hier in dieser wirklichen Welt und dann hört dieser ganze Fantasy-Kram für ihn auf. Finde ich interessant. Auch hier erinnert er sich an das Leben als Wikinger oder Galeerensklave. Weniger Jahrzehnte vor Howard war das. Und dann möchte ich noch auf General Patton hinweisen. Da schaust du.
Ja, da schaue ich.
Kennst du den Film zufällig? Patton, ein Biopic, das seine Erfolge im Zweiten Weltkrieg in Afrika zeigt. Da gibt es eine Szene in dem Film, wo Patton, der General, in einem Jeep zu einem Schlachtfeld gefahren werden soll, Nordafrika. Und seine Intuition sagt ihm aber, nee, Moment, wir müssen nach links. Da geht's lang. Na gut, er ist der Chef, die fahren also da lang. Und er kommt zu einem alten Schlachtfeld der Römer. Er kann sich daran erinnern. Der echte Patton ist nämlich als Kind vor einem Pferd getreten worden. Und seitdem kann er sich auch erinnern an vergangene Leben. Als Wikinger, bei Cäsar, Mark Anton, hat mit den Engländern gekämpft, hat bei Napoleon gekämpft, hat mehrere Gedichte zu dem Thema geschrieben. Wir reden immer noch von General Patton. Wie lang ist es? 22 Strophen lang, Through the Glass Darkly. In dem Film Patton zitiert er dann auch sein Gedicht, wo er eben im Stil von Howard so ein bisschen eben schon schreibt, wie er sich ja damals erinnert, also an diese vergangenen Abenteuer. Das heißt, das war ein gewisser populärer Gedanke zu der Zeit
mit eindeutig.
Dieser Reinkarnation.
Ganz genau, ja, ja. Es gehörte zum guten Ton, mindestens einmal schon gelebt zu haben, als Frau, wenn möglich als Kleopatra, als Mann irgendwo ein heldenhaftes Dasein, Kriegsheld bei den Römern war natürlich nie schlecht.
Die letzten drei Geschichten können wir vielleicht etwas kürzer behandeln. Der Donnerreiter, The Thunder Rider. Diesmal ist der Erzähler John Garfield, ein Indianer in einer modernen Großstadt mit Aggressionsproblemen.
Na, du musst schon konkreter werden, er ist Comanchenkrieger.
Okay.
Ja, der Indianer ist viel zu unscharf eingestellt und er ist eisernes Herz, oder?
Ja, er versucht, also erstmal ist er aggressiv, stellt er fest. Er versucht, sich durch Sport abzureagieren. Aber ich musste feststellen, dass Rugby, Boxen und Ringen dieses furchtbare Gefühl nur noch erhöhten. Je mehr ich meinen muskelgeschälten Körper anstrengte, desto weniger Befriedigung erwuchs mir aus diesem künstlichen Kampf. Also der James Allison, bettlägerig, ist irgendwie hadert mit sich und der muskelgeschälte John Garfield hadert mit sich, bis er zu einem Schamanen geht, der ihm sein vergangenes Leben als, wie war es, eisernes Herz Ende 16. Jahrhundert eröffnet. Und dann gibt es wieder eine Sword and Sorcery Geschichte. Okay. Der Comanche, eisernes Herz, wird von Gegnern verfolgt und landet dann in einem Schattenland, wo ein toltekisches Volk herrscht. Der Anführer ist unverwundbar und kann der Legende nach nur durch eine Axt eines längst toten Gegners getötet werden.
Ja, jetzt kommst du gleich auf den Punkt. Dem Ganzen geht ja eine höchst komische, episodenhafte Erzählung aus der Vergangenheit der First Nations voraus. Das ist ja echt kaum zu überstehen. Man atmet ja richtig auf, als sie endlich ins Schattenland kommen und die Tippis der Toten vor sich sehen. Mhm. Das ist... aber gut, man kann das wirklich überspringen. Sagen wir nur, wer ist denn dieser Nebelmagier? Da gibt es, wenn sie ins Schattenland kommen, wird da alles verhüllt und man sieht die Prärie nicht mehr und das wird dem sogenannten Nebelmagier zugeschrieben. Ich habe nicht kapiert, wer das sein soll.
Weiß ich auch nicht mehr. Scheint mit den Tolteken im Bunde zu sein.
Ach so, okay.
Vor langer Zeit waren auch da nämlich die Wikinger schon da. Sind aber von den Tolteken besiegt worden. Aber die Leichen dieser Wikinger liegen noch rum, insbesondere die Axt eines dieser Wikingers. Und die Axt findet eisernes Herz und mit der Axt tötet er den Anführer der Tolteken, der ansonsten unverwundbar ist. Und dann wird diese Vorgeschichte wieder aufgenommen. Also lange Vorgeschichte, er reist, glaube ich, mit ein paar Spätzeln, kommt in Gegenden, wo er nichts zu suchen hat, wird dann verfolgt von anderen Indianern und die verfolgen ihn bis ins Schattenreich und am Schluss mit der Conchita reist er dann wieder zurück. Also ich habe es nicht genau, ist glaube ich nicht sehr wichtig.
Ich glaube auch nicht. Sollen wir gleich weitergehen?
Zwei gegen Tyros.
Da nehme ich mal vorweg. Das ist für mich ein klassischer Plot. Und der sollte wohl der Auftakt zu einem Roman werden, der nie geschrieben wurde. Stimmt's? Kommt das hin?
Zumindest lässt er Fragen offen, von denen man glaubt, sie könnten einem späteren Roman beantwortet werden. Mhm. Wir haben einen Gallier, der da in Tyros mit der einheimischen Bevölkerung in Streit gerät, weil ihm vorgeworfen wird, Tammuz zu schmähen. Wird aber gerettet. Sein Retter wiederum wird von der Stadtwache entführt und eingekerkert. Und ein Phönizier Akuros in einem roten Umhang, der lässt dann den Gefangenen befreien durch diesen Gallier. Und im Hintergrund geht es, und das habe ich nicht ganz kapiert, um Kriegsvorbereitungen. Syrien greift an. Der Phönizier Akuros im roten Umhang ist ein Agent von Syrien, also das habe ich nicht begriffen. Dieser Qumri, der den Gallier befreit hat und dann im selben Gefängnis gelandet ist, der wird mit einer Ehrerbietung, die der Gallier nicht verstand, behandelt. Ist das irgendein Fürst in Verkleidung? Das könnte in einem späteren Verlauf der Geschichte nochmal erläutert werden. Die letzte Geschichte, das Volk der Finsternis, kannte ich bereits. Manchmal findet man sie nämlich in Anthologien mit Conan-Geschichten. Wir haben hier nämlich einen Helden, der auch Conan heißt, der aber nichts mit unserem Conan, dem Barbaren, zu tun hat.
Du meinst jetzt den John O'Brien, der auch Conan der Plünderer ist?
Genau.
Ach, der heißt nur so, okay.
Denn das spielt viel später als zur Conan-Zeit. Das spielt vor 1000 bis 2000 Jahren.
Okay.
Zwischen den Waliser Kelten und den irischen Kelten, die miteinander im Clinch liegen. Und einer davon heißt Conan der Plünderer.
Ja, aber warum nimmt er denn genau diesen Namen, der so wichtig ist, zweimal?
Das Volk der Finsternis war vielleicht so eine Wegwerfgeschichte. Ich weiß auch nicht, ob die veröffentlicht wurde zu seinen Lebzeiten,
ach so,
die er vor den Conan-Geschichten geschrieben hat.
Ach so, okay.
Wir haben wieder Reinkarnation. John O'Brien, Teil eines Dreiecksverhältnisses, geht in Dagons Höhle, um einen Richard Brent zu töten, damit Eleanor Bland ihm gehören wird. Er fällt aber hin und erinnert sich an die gleiche Situation vor Urzeiten, als er Conan von den Plünderern...
Ja, ja, genau, da wollte er einem Briten die Frau wegnehmen.
Genau.
Und hat aber die beiden ins Verderben getrieben.
Ja, denn in der Höhle in Dagons Höhle gibt es Monsterwesen. Zumindest, ja, noch ein paar Monsterwesen, die verfolgen die drei, die gemeinsam fliehen, aber auf unterschiedlichen Seiten eines Wasserfalls landen. Und das Paar Vertorix und Tamera stürzt in den Tod. Und in der Gegenwart kann der Erzähler, weil er sich an die Wege da unten erinnert und eine andere Abzweigung nimmt, dieses Schicksal abwenden und Richard und Eleanor retten.
Wieder ein Gedankenspiel, dem Robert E. Howard nachgeht. Das ist ja immer, also seine Gedankenspiele dieser Art, die er da ausformuliert, die gehen ja immer einer bestimmten Erzählprämisse nach. Die würde ich so formulieren: Seelenwanderung führt zu Parallelisierungen in den Biografien von Menschen der Gegenwart und Helden der Vergangenheit.
In dieser Geschichte auf jeden Fall, bei den James Allison-Geschichten ja gerade nicht. Der kümmert ja vor sich hin in Texas und sehnt sich nach so einer Parallele.
Ja, das verstehe ich, was du meinst. Aber es muss ja nicht immer heißen, dass das analog verlaufen muss. Es kann ja durchaus etwas parallel sein, was sich aber in der neuen Inkarnation ganz anders dreht. Das würde ich dennoch als Parallelisierung bezeichnen. Aber es hat vielleicht einen anderen Ausgang oder es geht wieder schief oder es geht eben nicht mehr schief wie in dieser Geschichte. Ja. Es läuft ja im Grunde auch in dieser Geschichte am Ende völlig anders, überhaupt nicht mehr parallel, im Gegenteil. Mhm. Trotzdem würde das für mich unter dieses Kriterium fallen.
Ja.
Ich würde sogar so weit gehen, dass man das ganze Buch so hätte nennen müssen. Wie lautet der Titel? Gespenster der Vergangenheit. Ich finde, eigentlich hätte das Buch auch einen der Untertitel von Howard hat ja das auch in einer Geschichte getan. Er hat die genannt, eine Seele erinnert sich. Mhm. Das wäre eigentlich der Haupttitel dieser Zusammenstellung von Hugh Walker gewesen. Das hätte wunderbar gepasst.
Ja. Darf ich anbieten, Wiedergänger der Vergangenheit statt Gespenster?
Das, ja, genau.
Da wäre zumindest diese Komponente noch drin.
Ja, also für die Neuausgabe der Terra Fantasy-Reihe solltest du dir das notieren. Ich hoffe, es kommt dazu. Also im Rückblick würde ich noch gern darauf hinweisen, dieses ganze Opus, das uns da vorliegt, mit Robert E. Howard-Geschichten, das schreit geradezu danach: Lieber Leser, bitte nimm wahr, wie ich mich zurückbinde auf den Grund der abendländischen Zivilisation. Also ich sage nur mal eine Reihe, die bei Robert E. Howard wunderbar funktioniert, und dann kann sich jeder selber sein Urteil bilden, ob ich mit der Behauptung recht habe. Die Reihe lautet: Ishtar, Assyrer; Ashtoreth, Phönizier; Mytha oder Belit bei den Babyloniern; Derketo bei den Philistern; Isis, Ägypter; Astarte, Karthago; Freya, die Sachsen; Aphrodite, die Griechen; und Venus bei den Römern. Also da soll noch mal einer sagen, Howard hätte nicht geradezu danach gerungen, da Anknüpfungspunkte und Linien zu legen. Also ich habe das bei ihm in der Weise noch in keinem der Terra Fantasy Bände in dieser offensichtlichen Deutlichkeit gesehen.
Ich finde, das hast du schön gesagt. Es war ein offensichtliches Ringen. Und damit lassen wir es bewenden.
Danke fürs Zuhören. Ich war Anton. Tschüss.
Tschüss.